B5 aktuell präsentiert.
Das Computermagazin. Jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr.
Einfach besser informiert. B5 aktuell.
Es begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Diese Woche war CeBIT, die größte Messe für Computer- und Kommunikationstechnik weltweit. Wir stellen einen vielversprechenden neuen Webbrowser vor, der dort gezeigt wurde. Und weiter im Veranstaltungskalender gab es in Austin, Texas, den Szenetreff South by Southwest. Dort wurde die Erfolgsgeschichte der animierten GIFs bilanziert, der kleinen bewegten Bildchen. Apple hat gleich zwei große Termine kommende Woche. Nächste Runde im Streit gegen das FBI und der große Event unter dem Titel Let Us Loop You In, frei übersetzt, lass uns dich mit einbinden. Und Twitter feiert Jubiläum, wird 10 Jahre alt. Das sind unsere Themen heute. Die CeBIT ist mehr denn je eine Systemmesse. Da geht es zum Beispiel darum, wie genau das funktionieren soll, wenn sich die internetfähige Kaffeemaschine übers Web den Nachschub an Kaffeebohnen selbst bestellt. Nur ein Beispiel von vielen. Einzelne konkrete Produktneuheiten finden eher nur mehr auf Nebenbühnen statt. Aber auch die können spannend sein. Zum Beispiel, es gibt einen neuen Webbrowser. Das allein wäre wohl keiner größeren Aufmerksamkeit wert. Denn neue, zumeist eher kleine Projekte, die neue Webbrowser entwickeln, gibt's ständig. Kaum einer davon hat bislang wesentliche Bedeutung erlangt. Neben den großen drei, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer und Google Chrome. Hier aber verfolgt jemand einen interessanten Ansatz. Man nehme einen bereits breit eingeführten Webbrowser, eben den Chrome von Google, erhalte das Beste an ihm, verändere nur, was Nutzer an ihm ärgert. Der Name des abtrünnigen Browserbruders: Iridium. Entwickelt und vorgestellt von der Open Source Business Alliance, einem Verein, der den Einsatz von offener Software in Unternehmen fördern will. Frage an Michael Kromer, Projektleiter bei der Open Source Business Alliance: Was kann der Browser Iridium, was andere nicht können?
Er schützt Ihre Privatsphäre, er macht Sie als User sicherer im Internet unterwegs und sorgt dafür, dass keine Informationen nach draußen dringen, die Sie nicht unter Kontrolle haben.
Stichwort Chromium, das ist ja das Projekt, aus dem dann der Webbrowser von Google mit Namen Chrome hervorgegangen ist. Was entfernen oder deaktivieren Sie, was Google von Chromium zu Chrome obendrauf gepackt hat?
Man kann sagen, Chromium besitzt Funktionen wie die Autovervollständigung. Bei der ist es so, dass einfach Daten bereits an Google geschickt werden, bevor man noch seine Suchabfrage auch wirklich aktiv abgeschickt hat.
Das heißt, in einem Formular, in dem ich beispielsweise meine Adresse eingebe, weil ich eine Bahnfahrkarte kaufe und die Bahn mich nach meiner Rechnungsadresse fragt, da gehen in dem Augenblick, wo ich das eintippe im Formular, gegebenenfalls diese Daten schon an Google.
Ist eine Einstellungsmöglichkeit in der Tat. Worum es hauptsächlich geht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel in einem internen Netzwerk sitzt und auch interne Systeme ansprechen möchte.
Innerhalb einer Firma oder Behörde.
Genau, innerhalb einer Firma oder Behörde. Wenn Sie eine URL eingeben, dann wird diese bereits schon, genau, eine Webadresse oder auch eine Suchanfrage, dann geht die bereits an Google, bevor man eigentlich die Intention hatte, es abzuschicken.
An wen auch immer.
An wen auch immer, ganz genau.
Und das haben Sie entfernt?
Das haben wir komplett entfernt. Es gibt noch weitere Verbesserungen. Also auch im Sicherheitsbereich sorgen wir dafür, dass gewisse Verschlüsselungen, die ausgehandelt werden, dass diese Schlüssel zum Beispiel bei jeder Verbindung neu ausgehandelt werden. Also er stellt die Privatsphäre im Vordergrund, aber hat noch zusätzliche Funktionen, die die Sicherheit auch in den Fokus setzen.
Was hat das für Auswirkungen? Kann ich gegebenenfalls bei Iridium dann irgendetwas nicht machen, was ich bei Google Chrome kann?
Wogegen wir uns als Team vom Iridium entschieden haben, ist die Unterstützung von Flash. Also Flash ist de facto bei uns nicht verfügbar. Das bedeutet, Webseiten, die in irgendeiner Art und Weise Flash-Content darstellen, lassen sich mit Iridium nicht darstellen.
Das sind die animierten Filmchen, Bildchen und so weiter.
Wobei man aber dazu sagen muss, ich sage jetzt mal das ältere Internet, denn heutzutage ist alles relativ modern mit HTML5 und JavaScript animiert. Also alles, was halbwegs zeitgemäß ist. Und da kann man von Nachrichtenportalen etc. auch Beispiele nehmen. Das läuft alles mit anderen Technologien, die mit Flash nichts mehr zu tun haben.
Weil Flash so extrem viele Sicherheitslücken hat und es deshalb so leicht ist, über Flash einen Rechner zu hacken.
So ist es.
In meinem Alltag muss ich irgendwie befürchten, dass etwas nicht geht, was ich aber gerne machen möchte mit dem Browser?
Der Browser ist entstanden aus dem Hintergrund, das Sicherheitsbedürfnis und die Privatsphäre im Vordergrund zu stellen, weil wir einfach auch im Rahmen der OSBA, das ist die Open Source Business Alliance, viele Firmen haben, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Und aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus haben wir uns dazu entschieden zu sagen, okay, wir haben geschaut, was gibt es für Alternativen dazu, haben leider uns ja ein bisschen erschreckt, dass es nicht wirklich irgendetwas gab, und so haben wir selbst einfach die Aktion gesetzt und gesagt, wir können das besser, und dadurch haben wir auch wirklich diesen Iridium-Browser ins Leben gerufen. Es geht darum, dass ich den Browser für so ziemlich alles nutzen kann, was auch heute modern ist, und die Vorteile davon nutzen kann, dass ich mich nicht auf einen anderen Browser einstellen muss, aber die Sicherheit habe, dass wenn ich mich dort bewege, auch meine Privatsphäre und Sicherheit respektiert wird.
Das heißt, Sie waren unter dem Aspekt der Sicherheit auch mit dem nicht zufrieden, was Microsoft mit dem Internet Explorer und was Mozilla mit dem Firefox macht, wollten aber auf der anderen Seite auch nicht das Risiko eingehen, dass wenn Sie jetzt ganz von Null weg einen neuen Webbrowser schreiben, den niemand kennt, niemand weiß, wie man damit umgeht und auch die ganzen Zusatzfunktionen, die man braucht für einen Browser, nicht zur Verfügung stehen?
Zunächst muss man mal sagen, dass ein Webbrowser mittlerweile eine sehr komplexe Anwendung ist. Aus dem Stand heraus eine neue, komplette sogenannte Rendering Engine, die dafür sorgt, dass eine Webseite interpretiert, dargestellt wird. Das ist ein enormes Unterfangen.
Dass aus dem binären Code ein Bild entsteht, sozusagen.
Sozusagen, also auch nicht nur dem binären Code, sondern es geht ja wirklich auch darum, dass da Interpreter dahinter sind. JavaScript ist eine sehr mächtige Sprache, die alle möglichen Darstellungsformen hat. Und man kann als Beispiel heranführen, Opera hatte ebenfalls eine komplett eigene Engine und haben sich auch dazu entschlossen, die Blink Engine zu verwenden, die auch Chrome verwendet. Das bedeutet, die sogenannte Engine, also eigentlich der Kern, das Herz, das ist bei Google wirklich sehr schnell, es ist auch sehr sicher, es hat auch sehr viele Funktionen. Und um ganz offen und ehrlich zu sein, das von vorne anzufangen, da ist man erstmal ganz viele Jahre beschäftigt und muss auch wirklich einiges an Ressourcen reinstecken. Also die Engine an sich ist sehr gut, nur was on top auf die Engine gemacht wird, das hat uns nicht gefallen. Weil die Darstellung, die Geschwindigkeit ist toll, aber das Drumherum, um nach Hause zu telefonieren etc., das war das, was wir abstellen wollten.
Für welche Betriebssysteme, für welche Plattformen wird es den Iridium-Browser geben?
Es gibt Iridium für so ziemlich alle möglichen wichtigen Linux-Derivate. Debian und OpenSUSE, Fedora ist gerade im Bau, also das kommt auch relativ bald.
Ubuntu?
Ubuntu und Debian sind sehr ähnlich, also für beide definitiv. Und ja, Windows, macOS ebenfalls.
Smartphone-Plattform?
Nein, momentan nicht. Da ist es auch recht schwierig, dazu sind einiges an Änderungen notwendig. Ein Beispiel, was ich heranführen möchte, ist auch die restriktive App Store-Thematik von Apple. Also auch der Chrome auf iOS ist kein Chrome. Er benutzt in Wirklichkeit die sogenannte Safari Engine, das von Apple kommt. Dementsprechend ist eigentlich die Engine von Chromium oder von Chrome noch nicht mal verfügbar dort. Das heißt, wir wissen, dass wir allerhöchstens vielleicht eine Engine dort erstellen könnten, die auf Sicherheit ausgerichtet ist, aber nicht dieselbe Geschwindigkeit hat, wie Chrome sie bieten würde.
Für Android wäre das aber dann doch möglich, oder?
Potenziell möglich, nur ganz ehrlich, wir haben es noch nicht irgendwie geplant.
Ein wesentliches Problem, warum ja bislang andere kleinere Browser-Projekte neben eben den großen drei, warum eben die kleineren Projekte nicht erfolgreich waren, war ja dann auch, dass meistens diese Firmen keine Updates zur Verfügung stellen konnten, dass sie keine Sicherheitsupdates, die sogenannten Patches, damit auch zur Verfügung stellen konnten. Wie sieht das bei Iridium aus?
Nun, bei Iridium, einen solchen Browser zu maintainen, ist sehr, sehr viel Arbeit. Und daran, denken wir, sind auch viele andere letztendlich gescheitert. Wir haben eben versucht, nicht, dass es an Einzelpersonen hängt, sondern dass wir über die OSBA eine Gruppe von Personen dazu bewegen können. Und es auch wirklich die Transparenz im Vordergrund stellen, weil unsere Überzeugung ist, Open Source funktioniert nur dann, wenn man auch die Quellen etc. zur Verfügung stellt, dass auch andere Interesse haben und auch da mitmachen möchten. Das war bei vielen anderen eben nicht der Fall. Die Update-Zyklen, was sehr wichtig ist für einen Browser, denn Sicherheitsupdates sind in jeder Version zu finden, bedeutet das für uns, dass wir letztendlich mit circa einem Zeitversatz von 2 Wochen nach jedem sogenannten Upstream-Release, also wenn Chromium eine neue Version hat, dauert es etwa 2 Wochen, Pi mal Daumen, bis wir eine neue Version bereitgestellt haben auf dessen Basis.
Eine weitere Hürde, warum viele kleine Webbrowser-Projekte gescheitert sind, ist ja auch, weil Webbrowser inzwischen in Unternehmen oder auch für Freiberufler, die den Zugang zu einer Unternehmensplattform brauchen, der Webbrowser sozusagen das Fenster ins Unternehmensnetzwerk ist. Ja. Und da braucht es dann meistens eben Zusatzbausteine, die sogenannten Plugins oder Add-ons. Und die gibt es dann ja für die ganzen kleinen Browser-Projekte auch nicht.
Korrekt.
Entgeht Iridium diesem Problem, weil es dann eben auch die Plugins, Add-ons von Chrome verwenden kann?
So ist es. Ist so ziemlich jedes Plugin, was Sie unter Chrome einsetzen, kann auch unter Iridium eingesetzt werden. Sobald es wirklich auch in Chrome funktioniert, lässt sich das auch in Iridium darstellen. Das ist das Gute daran. Es muss letztendlich kein Plugin umgeschrieben werden. Das Einzige, wo keine direkte Verheiratung ist, ist direkt mit dem Store, also mit dem Extension Store. Das bedeutet,
dass
letztendlich von Google, ganz genau. Das bedeutet, man muss dann gegebenenfalls dieses Plugin herunterladen und dann praktisch manuell installieren. Beziehungsweise, was für Unternehmen ohnehin interessant ist, ist praktisch diese Plugins zentral bereitzustellen.
Von einem Firmenserver aus.
Von einem Firmenserver aus, den man selbst unter Kontrolle hat, ganz genau.
Mhm. Wie sieht die Zeitschiene aus? Wann wird es welche Version geben von Iridium?
Ganz aktuell, seit circa einer Woche, gibt es die 49er von Chromium. Und da sind wir gerade dabei, alle Plattformen auf die 49.0 zu heben. Also das ist eben genau das, wovon ich vorhin sprach, diese zwei Wochen Zeitversatz in etwa.
Der Webbrowser Iridium, vorgestellt von Michael Kromer von der Open Source Business Alliance auf der CeBIT 2016 in Hannover. Der neue große Szenetreff der digitalen Welt ist das Tech Festival South by Southwest in Austin in Texas, vielfach abgekürzt SXSW. Da geht es nicht unbedingt um die allerneueste Hard- oder Software, sondern darum, was die Menschen, die ganz vorn dabei sein wollen, damit so alles anstellen. Eine eigentlich gar nicht so neue Technologie ist das Bildformat GIF. Die Szene hat aber gelernt, diese Bildchen zu animieren, aus den kurzen Bewegtbildfolgen Endlosschleifen zu bauen. Und das natürlich so, dass man über den Clip herzhaft lachen kann. Eine eigene Webplattform mit Namen Giphy erschließt diese Clips mit beeindruckendem Erfolg. Michael Bartle hat mit dem Gründer der Plattform gesprochen.
Ein GIF ist dann großartig, wenn es deine Gedanken, Ideen und Emotionen beschreibt und in bewegte Bilder übersetzt, so wie Filme. Wenn es dich anspricht, dann werden auch die anderen darauf reagieren. Nur zu lange dürfen sie nicht sein. Wir wissen, dass die Kids auf Snapchat sich genau 3 Sekunden damit beschäftigen. Also versuchen wir, GIFs in 3 Sekunden Länge hinzubekommen.
3 Sekunden also. Nur noch. Bei Warhol hatte man immerhin noch 15 Minuten lang Spotlight. Aber die Minivideos von Giphy-Gründer Alex Chung sind nur einen Augenblick lang on und springen dann zurück auf Anfang, wie eine Platte mit einem Kratzer, immer und immer wieder. Für eine Ewigkeit, für immer. John Travolta, wie er in Pulp Fiction mit geöffneten Händen eine roboterhafte Drehung macht, Donald Trump in allen Varianten und natürlich Katzen, Katzen, Katzen.
It's probably the 10 top searches that we have.
Unter den Top-10-Suchbegriffen sind Katzen immer mit dabei. Das ist die Einstiegsdroge für alle. Und hey, die Leute wollen Spaß haben und lachen. Das gibt's im Internet nicht überall. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir ganz weit vorne sind. Und es ist verdammt schwer, im Internet oder mit Technologie ganz weit vorne zu sein. Unser Aha-Effekt war, als wir gemerkt haben, da ist Google noch nicht drauf gekommen. Und was gibt es schon, was Google noch nicht ausprobiert hat? Wann bist du schon mal der Erste im Internet oder auf der ganzen Welt?
Laut Alex Chung, Gründer und Chef von Giphy.com, hat seine Suchmaschine 150 Millionen Unique Visitors im Monat und wächst rasend schnell. Alle 2 Monate verdoppeln sich die Userzahlen. Und Giphy hat ziemlich hochkarätige Follower.
Obama uses Giphy all the time, so does Hillary.
Obama verwendet andauernd Giphys, Hillary auch. Mit Giphys macht sie sogar Wahlkampf. Die brasilianische Präsidentin hat schon vor Jahren Giphys in ihren Kampagnen benutzt, bevor überhaupt irgendjemand wusste, was das ist.
3 Jahre lang, erzählt Alex Chung, habe er verhandelt, um bei den dicken Hollywood-Studios und den großen Musikverlagen die Rechte für sein Unternehmen Giphy zu bekommen, sozusagen den Rohstoff für die kleinen Attention-Getter. Mittlerweile ist das Filmbusiness Feuer und Flamme. Die GIFs sind sozusagen der Trailer zum Trailer.
Die haben kapiert, dass das alles Promotion-Material ist. Durch uns bekommen sie hunderte Millionen Views. Wir können ihnen mit unseren Daten auch sagen, welche Szene in ihren Trailern am besten ankommt, wer gerade im Internet darüber spricht, welche Darsteller am populärsten sind und viral gehen. Mit diesen Informationen können die Filmstudios dann ihre Kampagnen entsprechend nachjustieren. Die allermeisten Studios arbeiten nun mit uns zusammen. Manche haben uns schon ihren gesamten Backkatalog, also ihre alten Filme, zur Verfügung gestellt. Wir haben einen Haufen Redakteure, die die besten Szenen scannen und zusammenschneiden, und wir haben ein paar ziemlich nette Werkzeuge, die das dann sofort zu GIFs konvertieren. Unser Versprechen ist, gebt uns eure Inhalte und wir machen sie bekannt. Und dafür verklagt ihr uns nicht, wenn wir eure Inhalte durchs Internet schicken. Und bisher klappt das ganz gut. Ziemlich bald, im Herbst oder im Winter, da werden wir expandieren. Westeuropa als erstes, dann gehen wir nach Südamerika. Wir bringen euch dann deutschen Content. Und wir haben schon einen deutschen Redakteur, der die besten Momente der deutschen Popkultur kuratiert hat. Das wird ziemlich cool. Ich habe vor längerer Zeit mal in Osnabrück gelebt. Damals waren die Toten Hosen eure größte Band. Sind sie das immer noch?
Die gesamte deutsche Popkultur, eingedampft auf maximal jeweils 3 Sekunden, vielleicht ein ideales Format für Til Schweiger. Abendfüllend ist er ja nicht für jeden Zuschauer. Nur gemüllert wird wohl noch nicht so schnell. Die FIFA will noch keine coolen GIFs von Fußballspielern. Crazy Guys, Alex Chung versteht die Altherrenriege nicht so ganz. Aber auch ohne die FIFA hat die Giphy-Suchmaschine in den letzten Jahren 500 Milliarden Treffer ausgespuckt, darunter auch völlig abseitige.
Es gibt Millionen von GIFs, die sich nur ein einziger Mensch auf der Welt jemals angesehen hat. Aber ich bin mir sicher, dass sie sehr, sehr glücklich sind, genau diese Filmchen gefunden zu haben. Wir haben auch ziemlich obskure Sachen, eine ganze Pipeline voll davon. Zum Beispiel GIFs aus komischen 70er-Jahre-Fernsehshows. Wenn du sowas findest, kann ich das genauso glücklich machen, wie eine ganz seltene Scheibe, die du in einem Plattenladen findest.
Die animierten GIFs und die Plattform Giphy für Sie. Michael Bartle berichtete vom Festival South by Southwest in Austin in Texas. Sie hören das Computermagazin auf B5 aktuell. Apple hat gleich 2 wichtige Termine auf der Liste für nächste Woche. Morgen das hauseigene Special Event, die große Show, bei der möglicherweise die nächsten iPhones, iWatches und so weiter vorgestellt werden könnten. Anschließend geht's beim Streit gegen das FBI in die nächste Runde. Wirklich nur ein Schelm, wer da auf die Idee käme, dass Apple vielleicht ganz bewusst den Termin seiner Show so dicht an den Termin im Rechtsstreit platziert hat, damit der Glanz der Show das Getöse des Streits überdeckt? Aus Kalifornien berichtet Nicole Markwald.
Es wird eine große Woche für Apple. Nicht nur, weil am Montag in der Firmenzentrale in Cupertino eine Produktpräsentation ansteht. Mehr als Gerüchte, was Apple genau vorstellen wird, gibt es wie üblich nicht. Erwartet werden neue iPhone- und iPad-Modelle. Gerücht Nummer 1, ganz nach dem Motto, klein ist auch fein, soll es ein neues 4-Zoll-iPhone geben. Für alle, denen die vergangenen Modelle einfach zu groß geraten waren. Das iPhone 5 SE soll das iPhone 5S als Einsteigermodell ablösen. Gerücht Nummer 2, das nächste iPad soll die Hardware des größeren iPad Pro erhalten und könnte auch dessen Funktionen wie die Stiftbedienung und bessere Lautsprecher erhalten. Möglicherweise gibt es auch Neuigkeiten zur Apple Watch. Vielleicht wird diese Präsentation mehr Zuschauer haben als üblich, denn mit Spannung wird erwartet, ob Apple-Chef Tim Cook sich zum aktuellen Streit zwischen seiner Firma und dem FBI äußert. Denn schon einen Tag später, am Dienstag, treffen sich beide wieder. Ein Gericht im kalifornischen Riverside hat zu einer Anhörung geladen.
We have gunshots.
Grund ist die Terrorattacke von San Bernardino, bei der Anfang Dezember 14 Menschen getötet wurden. Die Attentäter, ein Ehepaar, kamen anschließend bei einer Schießerei mit der Polizei ums Leben. Der Ehemann besaß ein iPhone als Diensthandy. Das hat das FBI bislang nicht knacken können. Es erhofft sich Informationen zu Kontakten und Konversationen des Täters. Ein Gericht wies Apple an, dem FBI beim Zugriff auf das Gerät behilflich zu sein. Doch Apple-Chef Tim Cook lehnt das ab. Er stellte im Interview mit dem Fernsehsender ABC folgende Frage. Kann die Regierung uns zwingen, Software zu entwickeln, von der wir glauben, dass sie Millionen Kunden in den USA und im Rest der Welt angreifbar macht? Die Antwort muss nun ein Gericht liefern. Die Behörden stützen sich auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, dem All Writs Act. Er gibt den Richtern das Recht, alle nötigen Maßnahmen zu verfügen. Apple dagegen warnt vor einem Präzedenzfall für spätere neue Überwachungsmaßnahmen. Viele Parteien haben sich inzwischen in die Debatte eingeschaltet. Opferangehörige fordern, Apple solle nachgeben. Präsidentschaftskandidat Donald Trump rief zu einem Boykott von Apple auf. Mehr als 30 Unternehmen, darunter Facebook, Google, Microsoft, Amazon, eBay und Intel, reichten vor Gericht Briefe ein, um ihre Unterstützung mit Apple auszudrücken. Ihr Argument: Kein Unternehmen sollte gezwungen werden dürfen, die Sicherheit seiner Produkte zu schwächen. FBI-Chef James Comey konterte bei einer Anhörung im Kongress: Die Geräte sind spektakulär. Wir vertrauen ihnen unser ganzes Leben an. Anders als die Informationen, die wir in Portemonnaie, die wir in der Geldbörse oder einer Schublade aufbewahren. Natürlich erwarten wir, dass unsere Privatsphäre dort gewahrt wird. Aber wir kommen an einen Punkt, wo wir keinerlei Möglichkeit mehr haben, auf bestimmte Informationen auf den Geräten zuzugreifen. Und das hat weitreichende Konsequenzen für die öffentliche Sicherheit. Ich finde nicht, dass wir es so weit kommen lassen sollten. Apple-Chef Tim Cook sagte zuletzt in einem Interview mit dem Magazin Time: Es geht hier nicht um ein Telefon, es geht um die Zukunft.
Apple, nächste Woche zwischen Supershow und Rechtsstreit unterwegs. Nicole Markwald berichtete aus Kalifornien. Twitter, der Kurznachrichtendienst, bei dem jede Botschaft nur magere 140 Zeichen lang sein darf. Als er gegründet wurde, hätte kaum jemand gedacht, dass Twitter mal so erfolgreich werden, sich so lange im Markt behaupten würde. 10 Jahre ist das jetzt her. Twitter feiert morgen runden Geburtstag. Und immer öfter wird Twitter auch fürs Verbreiten klassisch streng seriöser Nachrichten verwendet. Dass ein Forscherteam erfolgreich Gravitationswellen messen konnte, war zuerst auf Twitter zu lesen, lange vor den offiziellen Pressemitteilungen. Der Erfolg verleiht dem Nachrichtendienst auch Macht. Macht auch im Wissenschaftsbetrieb. Sophie Stiegler.
Wenn die Leute da draußen nur wüssten. Das haben sich Hunderte, Tausende Wissenschaftler gedacht. In Tweets beschreiben sie, wie skurril und auch nervenaufreibend ihr Alltag ist. Und jeder kann mitlesen, wenn er bei Twitter nach Overly Honest Science sucht, nach übertrieben ehrlicher Wissenschaft. Da erzählen Forscher, was vordergründig im Studienbericht steht und was wirklich dahinter steckt.
Eine modifizierte Vorgehensweise wurde angewendet.
Weil bestimmte Studenten offensichtlich unfähig sind, die einfachsten Anweisungen zu befolgen.
Fischfallen verblieben 24 Stunden im Wasser.
Weil wir keinen Bootsführer gefunden haben, der uns am Super Bowl Sonntag rausfährt.
Chemikalie für das Experiment war 2002 nicht mehr verfügbar.
Weil keiner sie bestellen wollte und damit riskieren, dass er auf die Terrorliste kommt. Für so manchen Forscher ist Twitter ein Ventil und ein Kanal, um sich der Welt mitzuteilen. Und Nichtwissenschaftler können daran teilhaben, was die führenden Astrophysiker oder Genetiker gerade so machen, falls die ein Twitter-Profil haben. Und wer was nicht versteht, einfach fragen. Aber was hat Twitter für die Wissenschaftler zu bieten? Eine, die sich damit auskennt, ist Katrin Weller. Sie erforscht soziale Medien am GESIS in Köln. Auf Twitter verfolgen über 1000 Menschen, was sie dazu erzählt. Über die Jahre ist Twitter für sie ein wertvolles Netzwerk geworden.
Wen kenne ich in der Fachcommunity? Mit wem habe ich schon mal gesprochen? Wer ist interessant? Dass man versucht, auf dem Laufenden zu bleiben.
Aber kriegt man als Forscher über Twitter überhaupt die wirklich wichtigen Themen mit? Ein bisschen oberflächlich ist das Medium nämlich schon.
Es gibt einzelne Ergebnisse, dass sich zum Beispiel wissenschaftliche Texte mit einem besonders prägnanten Titel eher verbreiten im Social Web, unabhängig davon, worum es dann in der eigenen Studie hinterher geht.
Nicht von ungefähr hatte die erfolgreichste Studie auf Twitter letztes Jahr die Worte Sex und Computerspiele im Titel. Und trotzdem finden sich da auch die wichtigen Beiträge für die Forschung. Die Tendenz ist:
Je mehr Leute über einen bestimmten Beitrag tweeten, desto erfolgreicher ist er auch in der eigentlichen Wissenschaft. Es reicht aber eben nicht, um da wirklich Erfolgsvorhersagen mitzumachen. Also das klappt nur bedingt.
Vor allem wer auf Twitter den richtigen Leuten folgt, bekommt wichtige Neuigkeiten mit, sekundenschnell. Allerdings twittert in Deutschland nur etwa jeder 10. Wissenschaftler über seine Arbeit. Vor allem Unis und Forschungseinrichtungen sind auf den Zug aufgesprungen. Sie berät Dennis Fink mit seinem Start-up-Unternehmen.
Wir haben den Eindruck, okay, das mit den sozialen Medien, das haben wir immer vernachlässigt, aber irgendwie können wir uns jetzt auch nicht mehr wehren und wir merken irgendwie, verdammt, wir müssen jetzt los, weil unsere Konkurrenten machen das jetzt. Auch wenn wir das gar nicht machen wollten, müssen wir es jetzt irgendwie machen.
Das klappt mehr oder weniger gut. Manches Institut dümpelt bei ein paar Dutzend oder 100 Followern herum. Die könnten sich alle noch eine Scheibe von Philae abschneiden. Die Raumsonde ist als erste überhaupt auf einem Asteroiden gelandet und hat auf Twitter ihrer 500.000 Follower davon erzählt.
Ich werde euch hunderte Postkarten von 67P schicken. Gestern war anstrengend. Ich bin sogar 3-mal gelandet. Die Aussicht ist absolut atemberaubend. Sowas habe ich noch nie gesehen. So viel harte Arbeit. Werde müde. Meine Batterie ist bald leer.
Die Identität von Philae hat Koen Geurts vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum angenommen. Er ist der technische Projektleiter der Mission. Aber wie ist Philae eigentlich so?
Ja, ziemlich cool, ne? Ziemlich aufregender Typ. Ja, ein bisschen freck. Also ich sehe es mir als so ein kleiner 10-jähriger Junge, der alles versucht und keine Angst hat und sich überall reinschmeißt sozusagen.
Beim Twittern als Philae hat Geurts dann was entdeckt. Die Leute lesen nicht nur, die schreiben auch zurück. So viel, dass die PR-Abteilung Geurts unter die Arme greifen musste. Allein hätte er die Flut an Kommentaren nicht bewältigen können. Die Fans loben die kleine Sonde Philae für das, was sie geschafft hat. Und sie wollen helfen, als ihr der Saft ausgeht, weil sie im Schatten steht.
Leute haben dann angefangen zu überlegen, ob Rosette nicht irgendwie über die Solarpaneele das Sonnenlicht reflektieren kann. Und das fand ich sehr schön zu beobachten, dass Leute nicht nur einmischen und versuchen, da ja, Lösungen anzubieten.
Das mit den Sonnenspiegeln war nicht umsetzbar. Aber eines hat man inzwischen nicht nur in der europäischen Raumfahrt verstanden. Soziale Medien wie Twitter können Menschen begeistern und eine enorme Kraft entwickeln. Und die kann die Wissenschaft nutzen.
Sophie Stiegler über den Nachrichtendienst Twitter, inzwischen sogar im Dienste der Wissenschaft. Morgen wird Twitter 10 Jahre alt. Und das war das Computermagazin für heute. Im Studio war Wolfgang Kasenbacher.